NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. Mai 1813. Der Geburtstag des Komponisten Richard Wagner.
Am Abend, an dem Richard Wagner im Haus auf dem Brühl Nummer 3 in Leipzig zur Welt kommt, spielt man in Venedig zum ersten Mal eine große komische Oper von Gioachino Rossini, L'Italiana in Algeri. Rossini ist im Begriff, die Szene zu beherrschen. Doch so wesentlich die Kunstform Oper zum Ausdruck ihrer Zeit wird, als Plattform, auf der die Sehnsüchte und Sorgen des bürgerlichen Publikums verhandelt werden, das Jahr 1813 wird nicht von Bühnenereignissen beherrscht, sondern von Politik, Krieg, Schlachten. Wir hören davon gleich auf der ersten Seite von Wagners Autobiografie »Mein Leben« im Rückblick des 50-Jährigen. Erzählt wird, dass der Vater Friedrich Wagner
zur Zeit meiner Geburt Polizeiaktuarius in Leipzig durch die Last der Aufgaben im Zusammenhang mit der Schlacht bei Leipzig und durch Ansteckung des damals epidemisch gewordenen Nervenfiebers
im Oktober des Jahres stirbt. Ort und Zeit von Richard Wagners Geburt, Leipzig 1813, berühren also Weltgeschichte. Napoleons Armee befindet sich auf dem Rückzug aus Russland. Gegen den bis dahin Unbesiegbaren mobilisiert sich eine Koalition der Gegenmächte. Und im Oktober kommt es, nur wenige Kilometer von dem Haus, in dem wir uns einen 4 Monate alten Richard Wagner als Säugling vorzustellen versuchen, zu einem der größten Menschenmassaker der Geschichte. Am Ende der Völkerschlacht bleiben annähernd 100.000 Tote auf den Feldern. Die Sachsen, die auf der Seite Napoleons gestanden hatten, leiden unmittelbar unter den Folgen dieses Krieges. Eine verzweifelte Situation auch für die Familie, die Witwe Johanna Rosine und ihre 8 Kinder mit dem Neugeborenen. Als Richard Wagner später für König Ludwig seine Autobiografie verfasst, kommt er schon auf der zweiten Seite auf den anderen Mann im Leben seiner Mutter zu sprechen. Denn schnell nimmt sich Friedrich Wagners Freund, der als Schauspieler und Porträtmaler ziemlich erfolgreiche Ludwig Geier, der Familie an. Seit wann und auf welche Weise der Mann Geier seine Stelle im Schoße der Familie bzw. von Mutter Johanna Rosine einnahm, darüber ist anhaltend spekuliert worden. Dass nicht der kunstliebende Beamte, sondern womöglich der Maler und Schauspieler Geier sein leiblicher Vater gewesen sein könnte, das hat Wagner selbst umgetrieben. Richard Wagner, der wirkmächtigste Opernkomponist und wohl überhaupt Künstler des 19. Jahrhunderts, ist ein skrupelloses Genie der Durchsetzung seiner Kunst. Er ist der Unfassbare, der nach wechselvollen Jahren als Kapellmeister immer auf der Flucht vor Gläubigern Paris erobern will, die Hauptstadt der Oper, und scheitert. Der dann mit der riesenhaften Römeroper Rienzi Erfolg hat, in Dresden Hofkapellmeister wird, der dann als steckbrieflich gesuchter Revolutionär ins Exil in die Schweiz fliehen muss, der mit dem Geld des bayerischen Königs Ludwig im fränkischen Bayreuth ein Festspielhaus ausschließlich für seine Opern baut, der Antisemit, der Schuldenmacher, Frauenheld, der Antikapitalist, der den Luxus liebt, der in jeder Hinsicht Unmäßige, Größenwahnsinnige. Können wir ihn uns als Kind vorstellen? Stellen wir uns einen 9-Jährigen vor, einen Knaben unter vielen Schwestern in einer etwas prekär lebenden Familie ohne Vater, nah am Theatermilieu. Er wird in das Haus einer Freundin am Leipziger Markt gegeben und dort in einem nicht benutzten barocken Prunkzimmer untergebracht. Eigentlich gefällt ihm die ungewohnte Pracht.
Nur an einem Schmuck dieser Räume hatte ich sehr zu leiden. Das waren die verschiedenen Porträts, namentlich der vornehmen Damen mit jugendlichen Gesichtern und weißen Haaren. Diese kamen mir durchaus als gespenstige Wesen vor, die mir, wenn ich allein im Zimmer war, lebendig zu werden schienen und mich mit höchster Furcht erfüllten. Das einsame Schlafen in einem solchen abgelegenen großen Gemach, in dem altertümlichen Prachtbett, in der Nähe eines solchen unheimlichen Bildes war mir entsetzlich. Zwar suchte ich vor der Tante, wenn sie mich des Abends mit einem Licht zu Bett brachte, meine Furcht zu verbergen, doch verging nie eine Nacht, ohne dass ich in Angstschweiß gebadet den schrecklichsten Gespenstervisionen ausgesetzt war.
Der kleine Richard Wagner Geier sieht Gespenster. Ein dunkler Raum kann das auslösen, aber auch ein Puppentheater, fast jeder Gegenstand. Die Gespenster verfolgen ihn Nacht für Nacht.
Die Erregungen des Grausens und der Gespensterfurcht bilden einen ganz besonderen Faktor der Entwicklung meines Gemütslebens. Von zartester Kindheit an übten gewisse unerklärliche und unheimliche Vorgänge auf mich einen übermäßigen Eindruck aus. Ich entsinne mich vor leblosen Gegenständen als Möbeln, wenn ich länger im Zimmer allein war und meine Aufmerksamkeit darauf heftete, plötzlich aus Furcht laut aufgeschrien zu haben, weil sie mir belebt schienen. Keine Nacht verging bis in meine spätesten Knabenjahre, ohne dass ich aus irgendeinem Gespenstertraum mit fürchterlichem Geschrei erwachte, welches nie eher endete, als bis mir eine Menschenstimme Ruhe gebot.
Die Angst vor dem, was im Dunkeln sichtbar wird, und das Erlösungsgefühl, wenn man selbst im Licht der Aufmerksamkeit steht, hier scheinen sich zwei Lebensmotive folgenreich zu verknoten. Er gruselt sich, aber er entdeckt eine Sphäre, in der all das Grauen, das einen alleingelassenen kleinen Jungen umgibt, als Faszinosum wirkt, das Theater. Er entdeckt die Bühne und damit
das aufreizende Behagen am Umgang mit einem Elemente, welches den Eindrücken des gewöhnlichen Lebens gegenüber eine durchaus andere, rein fantastische, oft bis zum Grauenhaften anziehende Welt darstellte.
Die Bühne ist der geschützte Raum, in dem die Ängste und Träume Gestalt annehmen, in dem sie aber auch zugleich beherrschbar werden. Und Musik ist das Mittel, den Gespenstern im eigenen Kopf zu begegnen. Tief beeindruckt ihn das musikalisch-szenische Spukwesen in Karl Maria von Webers Freischütz. Das will er auch können. Ein Musikdramatiker sein, nicht bloß Lieferant von Opernkonfektion. Vielleicht helfen die Albträume im einsam dunklen Zimmer, die ihn verfolgten, zu verstehen, wie aus dem kleinen Richard ein Revolutionär des musikalischen Theaters werden konnte. Ein Zauberer, König über ein Geisterreich, Beherrscher der Gespenster. Richard Wagner war kein Musterschüler. Er richtete seinen Wissensdurst jedenfalls nicht nach den vorgegebenen Unterrichtsinhalten aus. Im Banne Shakespeares hatte er sich noch vor dem Komponieren aufs Dichten verlegt und verfasste unter dem Titel Leubald und Adelaide ein dramatisches Großformat, ein Rache-, Ritter- und Erlösungsdrama.
Ich entwarf ein großes Trauerspiel, welches ungefähr aus Hamlet und Lear zusammengesetzt war. Der Plan war äußerst großartig. 42 Menschen starben im Verlaufe des Stückes. Und ich sah mich bei der Ausführung genötigt, die meisten als Geister wiederkommen zu lassen, weil mir sonst in den letzten Akten die Personen ausgegangen wären.
Richards Onkel Adolf Wagner, ein Bruder seines Vaters und literarisch vielseitig interessierter Mann und Philosoph, der den Knaben zeitweise in seine Obhut nahm, war entsetzt über die dramatische Bluttat seines Neffen. Dieser allerdings wusste,
was noch niemand wissen konnte, nämlich, dass mein Werk erst richtig beurteilt werden könnte, wenn es mit der Musik versehen sein würde, welche ich dazu zu schreiben beschlossen hatte und welche ich nächstens auszuführen demnach beabsichtigte.
Kein Zweifel, der junge Mann dachte von Anfang an ins Große. Und er nimmt seine Sache in die Hand. Er leiht sich für 8 Tage ein Selbstlernbuch über Generalbass aus. Von da an ist er Komponist oder sieht sich doch als einer. Er komponiert eine Sonate und ein Quartett. Der bald herbeigezogene Lehrer kommt aus dem ratlosen Kopfschütteln über derlei Anfängerei nicht heraus. Immerhin, etwa 3 Jahre erhält Wagner systematischeren Unterricht und schon Heiligabend 1830 wird eine Ouvertüre in B-Dur im Leipziger Theater aufgeführt. Es wird eine arge Enttäuschung für den ambitionierten Jungkomponisten.
Bei der Aufführung schadete mir ein durch die ganze Ouvertüre regelmäßig alle vier Takte wiederkehrender Paukenschlag im Fortissimo. Das Publikum ging aus anfänglicher Verwunderung über die Hartnäckigkeit des Paukenschlägers in unverhohlenen Unwillen, dann aber in eine mich tief betrübende Heiterkeit über.
Es war die erste öffentliche Darbietung eines Wagner-Werks. Die Leipziger lachten über die zwanghafte Pauke und waren erst einmal verblüfft. Das junge Genie aber fällt in Ohnmacht.
Mir vergingen die Sinne. Ich erwachte schließlich, als die Ouvertüre, zu welcher ich alle banalen Schlussformen verschmäht hatte, ganz unversehens abbrach, wie aus einem unbegreiflichen Traum.
Alles durfte es sein. Böser Traum, Ohnmacht, komische Szene, nur keine Blamage. Im Wagner-Werkeverzeichnis hat das unfreiwillig komische Frühwerk die Nummer 11. Daneben steht, Wagnerianern zur Beruhigung, verschollen. Richard Wagner wollte weitermachen, wo Beethoven mit seiner 9. Symphonie aufgehört hatte, als er die instrumentale, absolute Musik zum Wort kommen ließ. Freude, schöner Götterfunken, alle Menschen werden Brüder. Botschaften von so fundamentaler Wucht waren in Symphonien, reiner Orchestermusik, nicht mehr auszusprechen. Von Beethovens Schlusschor konnte der Weg für Wagner aber weder zur herkömmlichen Oper noch zu gesungenen Symphonien führen. Etwas Neues musste gefunden werden, und er fand es, indem er die Oper neu erfand, aus dem Geist der griechischen Tragödie. Das machte die Helden seiner musikalischen Dramen übergroß, größer als die Figuren Mozarts oder Rossinis. Wagner fand seine traurigen, tragischen Helden in der Welt der germanischen Mythen und den Epen der mittelalterlichen Literatur. Den Gott Wotan, der sich im Ring des Nibelungen, im Streben nach Macht verstrickt und seine Götterdämmerung erlebt. Und der sich den eigenen Untergang herbeiwünscht. Wagners Helden, der Sänger Tannhäuser, der sich in den künstlichen Lustparadiesen der Venusgrotte verliert, der Gralskönig Amfortas, der in den Armen der verführerischen Kundri den heiligen Speer verliert und dessen Wunde sich nicht schließen will, Siegmund, den es zum Inzest mit seiner Schwester treibt, Tristan, der in verbotener Liebe zu Isolde seinen König betrügt, sie alle leiden die Leiden ihres Jahrhunderts, und das ist nicht die Zeit der germanischen Götterwelt Walhalls und auch nicht das Mittelalter. Es ist das 19. Jahrhundert, das Wagner in seinen dunklen Geschichten von der immer vergeblichen Sehnsucht nach Erlösung auf den Punkt bringt wie kein anderer. Vor allem von den Frauen, Wagners Heldinnen, seinen Sentas, Elisabeths, Brünnhildes, Isoldes, geht die Hoffnung aus, es könne vielleicht doch noch alles gut werden für die getriebenen, Verwundeten. Zweimal erfindet Wagner sich Helden der Freiheit, deren Wunderkraft eben darin liegt, dass sie, fern der Welt aufgewachsen, nicht viel wissen. Aber Siegfried, der Drachentöter, wird selbst erschlagen. Erst der reine Thor im Parsival kann zum Erlöser werden. Das ist dann 1882 Wagners letztes Werk, in dem sich der gewesene Revolutionär von 1848 dann nicht mehr nur die neue Oper erfindet und mit den eigenen Festspielen in Bayreuth ein neues Theater, sondern gleich eine neue Religion. Richard Wagner, der kleine Junge, der im dunklen Gespenster sah, er wurde der Orpheus des heimlichen Elends seines Jahrhunderts und wohl noch unseres.
Im Zeitzeichen erinnerte Holger Nolze an Richard Wagner, der heute vor 200 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.